Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
La interpretació sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva.
És un juego de fallos. Por lo tanto, siempre se puede mejorar.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit erneut herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trinente, dem Podcast der Fenja-Passionista, der Wiener, dem Wiener Interesse unabhängig wird. Ja, wir versuchen jetzt seit 2,5 Stunden lang schon die 3 Mikros, die wir inzwischen haben, zum Laufen zu bringen, sodass wir euch hoffentlich mit noch besserer Qualität erreichen.
Noch besser, dass wir uns nicht langweilen können, in den Schlaf reden.
Tonqualität natürlich.
Noch besser, vor allem.
Und Tonqualität, beides geht nicht.
Inhaltlich werden wir unterirdisch bleiben, aber wir versuchen den Ton zu verbessern. Wir, primär Flo und Matthias, ich saß eigentlich jetzt 2,5 Stunden hier und habe mich gelangweilt und mich gefragt, warum ich eigentlich hier mit solchen Amateuren arbeiten muss, aber es ist, wie es ist.
Warum du keine Pizza vorab bestellt hast.
Ich muss sagen, ich bin nicht davor gegessen und das war mein Fehler. Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Hoffentlich klappt es jetzt mit der Aufnahme. Seit dem letzten Mal, seit unserer letzten Folge, in der ich leider nicht teilnehmen konnte, aber die ihr ganz wunderbar gemacht habt, hat sich ja eigentlich fast nichts verändert im Verein. Alles läuft easy, alles gut, keine besonderen Vorkommnisse. Deswegen können wir uns rein aufs Sportliche konzentrieren in unserer heutigen Folge. Und zwar können wir über den Champions-League-Erfolg von Barça Family reden, die, dadurch, dass wir die Aufnahme nochmal starten mussten, kann ich mich gleich korrigieren, die zum dritten Mal die Champions-League gewonnen haben in den letzten 4 Jahren und zum zweiten Mal in Folge.
Und nur noch 4 hinter Lyon sind, oder?
Zum zweiten Mal in Folge. Zum zweiten Mal in Folge, ja, also, ja.
Mhm. Das hätten wir auch letztes Jahr.
Ja.
Wie ihr seht, wir sind in Topform.
Überhaupt nicht übermüdet, ja. Schlaftrunken.
Die Stimmung ist noch konzentriert, aber Flo, der gerade mal das Handy weggelegt hat, ist sich wieder zu uns gesetzt.
Am Recherchieren.
Auf jeden Fall. Sie haben die Champions League gewonnen, und zwar gegen Lyon. Das ist nämlich das große Besondere auch. Lyon, die
Gegnerinnen, ja.
Ja, und die Vormacht im europäischen Frauenfußball in den letzten 10, 15 Jahren. Die Serien-Champions League-Siegerinnen waren Frankreich dominieren, wo es auch Paris gibt. Aber einfach das Nonplusultra bisher sind im Frauenfußball.
Und Barcelona zweimal im Finale geschlagen.
Genau, und die Barca noch nie besiegen konnte. Und dieses Jahr hat es eben zum ersten Mal geklappt. Das zweite Drittel auch in Folge bedeutet es. Und ja, einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss der Saison.
Letztes Jahr haben sie das Triple ja nicht gewonnen, weil sie eben Cup wegen der falschen Aufstellung.
Zweites Drittel ist irgendwie alles. Fakten. Wen interessiert sowas noch in der heutigen Welt? Also reden
wir uns. Wir sind jetzt auf Truth Social zu finden, by the way.
Okay.
Genau, und auch mit zwei, da dieser Fakt stimmt, mit zwei Toren von den letzten beiden Weltfußballerinnen, die beide bei Barca spielen, nämlich Aitana mit dem 1-0 und dann Alicia mit dem 2-0.
Und dann sehr schöne 2-0, wenn ich sagen kann. Ja. Ich kannte leider aufgrund meines Urlaubs nur die letzten 10 Minuten sehen, deswegen würde ich da euch jetzt mal ein bisschen das Wort überlassen, auch wenn es mir schwerfällt. Wie habt ihr das Finale empfunden? Wie habt ihr es gesehen?
Eine offene Partie. Ich finde, Barcelona hat eindeutig das Spiel gemacht. War eigentlich die bessere Mannschaft, aber ungefährlich war Lyon bei Weitem nicht. Ja? Also wenn sie angegriffen haben, waren sie durchaus gefährlich, wobei eben Barcelona eigentlich dem Spiel ihren Stempel aufgedrücken konnte oder das Spiel geprägt hat. Und insofern war es dann wenig verwunderlich, dass es so ausging, wobei eben die Franzosinnen doch ein paar sehr gute Chancen auch hatten.
Also man hat das Gefühl, der Barca war hinten relativ unsortiert teilweise, also ein bisschen fehleranfällig, wie es auch schon teilweise im Halbfinale gegen Chelsea war.
Ja, genau, daran habe ich auch gedacht.
Viel Ballbesitz aber nach vorne auch nicht so zwingend. Haben dann durch eine gute Aktion von Aitana sind sie in Führung gegangen nach der Halbzeit. Der Ball dann auch noch ein bisschen glücklich abgefälscht war, aber war eigentlich im Großen und Ganzen verdient. Und danach hat halt Lyon noch ein bisschen gedrückt, aber Barça hat es eigentlich relativ gut im Griff gehabt und hat dann das 2-0 auch noch gemacht. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, verdient. Man hätte sich halt, so wie man Firmino kennt, wäre man souveräner gewöhnt. Aber da merkt man halt, dass der internationale Bewerb nochmal ein anderer ist, als wenn du in der Liga jeden Gegner 8-0 abschießt.
Und vor 4 Jahren haben wir noch 4-1 oder 5-1 im Finale gegen Lyon verloren.
4-1 war die Mitte.
Also, und vor 2 Jahren war es, oder mittlerweile 3 Jahren, war es, glaube ich, 2-1, wenn ich mich, oder 2-0. Also, man merkt aber schon, dass da sich viel getan hat dennoch, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ein krönender Abschluss der Saison, kann man sagen. Beziehungsweise die Saison hat ja noch angedauert. Die
Ja.
spanische Liga, die Frauenliga hat ja noch, ist ja noch am Spielen. Einen Spieltag gibt es noch. Wenn Barcelona den Sieg holt, dann haben sie, glaube ich, 18, oder nein, warte mal, 19 Spieltage sind es, oder 18 Spieltage? Nein, ich glaube, es sind weniger als bei den Männern. Es sind weniger Mannschaften. Auf jeden Fall haben sie alle Siege, und wenn sie das letzte Spiel haben, alle Siege und einen Unentschieden in der ganzen Saison.
Wie war es letzte Saison? Haben Sie ein Spiel verloren oder?
Ich glaube auch eins unentschieden, soweit ich mich
Mhm.
erinnere. Irgendwo war ein Ausrutscher drin. War ja
Mhm.
nicht Siegpunkt, glaube ich. Peinliches Unentschieden, ja.
Also ich bin sehr gespannt auch drauf, wie das jetzt, weil im Nachhinein habe ich dann viel davon gelesen, von wegen Wachablösung im europäischen Fußball, gerade weil es eben der Sieg gegen Lyon war. Bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so kommt. Das ist ja auch viel dann wieder auch in Bewegung bei beiden Mannschaften auch im Umfeld und bei den Spielerinnen. Aber es
Ich
ist
glaube,
schon.
es ist zum Beispiel schon rausgekommen, dass Mariona Caldente mit dem Ende der Saison gehen wird. Also eine
Genau, die
Schlüsselspielerin,
dafür Alaysia
die sich
verlängert hat.
verlängert, genau.
Genau. Also da ist dann. Muss man schauen, wie es sich wirklich entwickelt, aber ich finde es einfach ein sehr schönes Zeichen, dass auch gerade, was ihr angesprochen habt, die finalen Niederlagen, die es ja gab, wo es einfach, glaube ich, auch die Mannschaft noch nicht so weit war, aber auch der es zum Tragen kam, dass aber die spanische Liga nicht auf dem höchsten Niveau ist bisher und dass darunter dann auch die Mannschaft vielleicht über dem anderen Niveau nicht ganz gewachsen war immer oder da ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und dieses Jahr haben sie es im Halbfinale gegen Chelsea gegen Widerstände und dann mit der Hinspielniederlage sogar geschafft weiterzukommen und dann Angstgegner Lyon im Finale besiegt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr ermutigende Zeichen und ja, sehr, verspricht sehr viel, dass es auch dieser Erfolg hoffentlich weitergehen kann.
Schauen wir halt auch, wer nimmt da zum Trainerbanker Platz.
Gibt es da schon Indizien?
Ich hätte noch nichts gehört, also
Ich nämlich
kann
auch
man
nicht,
gespannt
ja.
sein, ja. Charlie wäre frei gerade, aber ich weiß nicht, ob das dann dem Erfolg vielleicht einen Abbruch tut.
Autsch.
Aber ja, das ist auch auf jeden Fall was man sich anschauen kann. Es gibt viele Gerüchte über neue Spielerzugänge, Spielerinnenzugänge. Also da wird sicher wieder einiges passieren im Sommer. Ich denke mal, kann man gut im Auge behalten.
Dafür Basketball war eine Katastrophensaison.
Ja.
Dafür, dass so viel Geld in die Abteilung gebuttert wird, haben sie keinen Titel gewonnen, nicht einmal mitspielen können in der entscheidenden Phase. Also schon sehr bedenklich. Dafür wurde Kiel im Halbfinale von der Champions League im Handball am Wochenende geschlagen, was ja auch eigentlich immer ein Angstgegner war, vor allem auch, weil das Champions League Final Four immer in Köln ist. Das heißt, die Kieler haben eigentlich so gut wie
Heimvorteil.
ja, Heimvorteil. Und ja, das ist jetzt längst überfällig gewesen, die mal zu bezwingen. Und eigentlich sehr erfreulich, dass im Handball die
Sie haben
Saison
auch einen
einfach,
Titel geholt.
ja.
Also gegen Aalborg dann,
Ja,
oder?
auch schon.
Was, wo Barca raus hoher Favorit war und dann, glaube ich, mit 31 zu 30 oder sowas gewonnen hat. Also es war dann ziemlich arschknapp. Und ich glaube, sie war nie mehr als 2 Tore vorne oder hinten. Also es ging die ganze Zeit auf Augenhöhe.
Sehr spannendes Finale, ja.
Ja, stark, könnte man auch sagen.
Aber dafür Kiel haben sie, glaube ich, mit 12 oder 13 Toren Unterschied geschlagen, okay. Ja. Also das war...
Also wenigstens, man sieht manche Mannschaften bei Barcelona sind doch immer am prosperieren und am aufblühen.
Dann könnte man auch nochmal auf Barça B ja. eingehen, um das unvermeidliche Thema noch ein bisschen weiter rauszuschieben. Barça B ist im Playoff um den Aufstieg.
Im Finale, ja.
Genau, das ist auch ein komisches Playoff, also finde ich ein sehr kompliziertes Playoff-System. Aber ja, also es geht um den Aufstieg in die zweite Liga. Und Gegner im Finale ist
Córdoba.
Wo ich jetzt persönlich gesagt keine Einschätzung
abgeben kann. Es ist keine kleine Mannschaft. Also die haben sehr lange in der Segunda Division gespielt, ja. Und immer eigentlich auch nah dran aufzusteigen in die Primera. Also würde ich als durchaus schweren Gegner ansehen. Also das ja. wird sehr spannend.
Und sie haben ja im Halbfinale Ibiza, besiegt. Und zwar schon im Hinspiel aus jetzt 2:1 und dann im Rückspiel spektakulär 5:2, glaube ich, war es. Also ein 7:3 Erfolg über zwei Partien. Und vor allem im Rückspiel dürften sie echt überzeugt haben. Also da dürften sie sehr stark gespielt haben. Auch, glaube ich, hinten gewesen sein.
Glaube ich auch,
2:0, glaube ich, müsste man. Und dann Stärke, also mentale Stärke bewiesen haben, das nochmal zu drehen und nicht auseinanderzufallen, wie wir es sonst öfter mal gewohnt waren.
In ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Ja, bevor ich da weiter Seitenhiebe austeile, wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute und dass Sie in die zweite Liga aufsteigen. Auch wäre super für Rafa Márquez, dass er da vielleicht Trainererfahrung in der zweiten Liga ist und doch ein Stück anders als in der dritten Liga, schätze ich mal.
Wobei meines Wissens sein Vertrag ausläuft, also der noch nicht verlängert wurde, ist die Frage, ob er da bleiben wird, nachdem er ja durchaus auch im Gespräch war.
Er signalisiert das ja.
Okay, das schauen wir mal. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wäre auch einfach gut, dass die Entwicklung weitergeht, die ja offenbar sehr positiv ist. Mhm. Das auch immer wieder, also es scheint ja aktuell in der Hinsicht auch sehr gut zu funktionieren, dass junge Spieler eingebunden werden, dass man sich ein bisschen wieder davon löst, da nur endlos zwei Drittliga-Routiniers zu holen. Und gleichzeitig aber auch, dass die Kommunikation stimmt, dass beispielsweise, habe ich jetzt heute erst wieder gelesen, dass Lamine, glaube ich, in der A-Mannschaft zuerst gespielt hat, bevor er in der B-Mannschaft gespielt hat. Also dass da auch
nämlich davor, ja.
Genau, dass das irgendwie auch so gut funktioniert, quasi die Förderung der jüngsten Talente. Also
ja, ist auch die Frage, auf welche Spiele er nächstes Jahr zurückgreifen kann, weil einige vor dem Sprung in die erste Mannschaft stehen. Also es wird gesagt, dass Marco Casado seinen Vertrag verlängert, der mit Ende Juni ausgelaufen wäre. Da gibt es anscheinend, sind sie schon tief in Verhandlungen. Und da hat es geheißen, dass der schon mit Weg in die erste Mannschaft quasi da, dass damit spekuliert wird. Dann gibt es noch einen Guille Fernandez, der auch, glaube ich, defensives Mittelfeld spielt, der auch schon relativ weit gehandelt wird für irgendwie den Sprung in die ersten Mannschaften. In die erste Mannschaft und noch einige andere. Und Marc Guiou zum Beispiel hat jetzt auch wieder beim Playoff mitgespielt und wird doch jetzt
und getroffen. Spielen, ja.
Und getroffen. Also da kann es sein, dass einige die nächste Saison dann nicht so oft zur Verfügung stehen.
Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, einfach in die zweite Liga zu kommen, damit die Talente einfach auch auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln können und dann vielleicht auch genau solche Spieler, wenn man weiß, sie werden in der ersten nicht gebraucht, auch mal runtergeschickt werden können und dann näher quasi am Erstliganiveau
sind. Ja, das sehe ich auch so. Also das ist ein spannender Umbruch. Wie heißt der Innenverteidiger? Ist er noch, oder ist er noch jugendlich?
Ja. Der wird sicher auch, wenn er im Verkauf im Raum steht.
Also in der Erstmannschaft andere
ersten Mannschaft spielen.
Innenverteidiger gehen, dass der aufrückt. Ja. Heißt so.
Ja, ist aber eh schön, ich meine, wenn er beides kombinieren könnte, ja. Aber wir haben eigentlich gesagt, wir werden in dieser Folge nicht über die sportliche Planung der ersten Mannschaft reden.
Ja, dafür müssen wir auch erstmal abwarten. Bis Ende Juni soll sich ja klären, wie so die finanzielle Lage oder zumindest der finanzielle Spielraum für die nächste Saison ausschaut. Davon hängt sehr viel ab, deswegen heben wir uns das auf. Und es gibt ja durchaus noch ein anderes Thema, das recht aufgelegt ist. Und zwar in unserer letzten Folge, wenn ich das recht im Kopf habe, wurde noch darüber diskutiert, wie gut wir, beziehungsweise damals ihr, es finden, dass Xavi bleibt, dass er jetzt doch noch eine Saison dranhängt. Und wenn ich mich nicht täusche, hat der große Flo auch schon angesprochen, dass es ein bisschen, dass er halt das Gefühl hat, dass irgendwie nicht so viel Vertrauen da und er hat irgendwie Sorge davor, dass dann irgendwie der Saisonstart schlecht verläuft und dann wird im September Xavi entlassen. Was zu dem Zeitpunkt keiner gedacht hätte.
Also das Timing wirkt schon irgendwie so, wenn man sich die letzten zwei Folgen anhört, als würden wir 3 Monate zwischen den Folgen aufnehmen, aber es war nur einer. Es hat sich so schnell das Blatt gewendet.
Genau, und drei Spieltage vor Saisonende hat Xavi bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Almeria, wenn ich mich nicht täusche, wurde er halt irgendwie auf die Kaderplanung angesprochen oder was auch immer und hat halt gesagt, dass man realistisch sein muss, die finanzielle Situation ist halt schlecht und Dinge wie früher und ja, man kann versuchen, mit dem Kader mitzuhalten, aber es ist halt nicht mehr wie früher, so jetzt grob zusammengefasst. Und ja, danach kamen Gerüchte auf, dass er doch entlassen werden soll, weil seine Aussagen nicht so gut ankamen bei Laporta. Diese wurden auch nicht entkräftet. Mhm. Es wurde die Gelegenheit vergeben oder bewusst ließ man sie versprechen, ihn im letzten Heimspiel der Saison noch zu verabschieden, um ihn dann an einem Tag vor dem Champions-League-Finale der Frauen, wo man ihnen auch ein bisschen den Glanz dann wieder genommen hat oder die Aufmerksamkeit, phasenweise zumindest, doch mitzuteilen, dass er entlassen wird. Und ja, so wurde Xavi jetzt konnte nicht mehr verabschiedet werden und sehr, sehr unrühmlich und sehr, sehr ja, unverschämt eigentlich wurde er dann doch gegangen. Also ich persönlich fand die ganze Situation nicht so schön. Was ist eure Meinung dazu? Wie schätzt ihr die ganze Lage ein? Wie könnt ihr es nachvollziehen? Die ist mal rein die sportliche Entscheidung. Das menschliche,
glaube ich, waren wir alle sehr skeptisch, dass er weitermacht, oder? Also, wenn ich mich immer an unsere letzte Folge erinnere, war das Gefühl nicht besonders überschwänglich, dass er jetzt dann doch länger bleibt, ja? Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass das hier eine Art gute Zeiten, schlechte Zeiten wird oder so. In einer Soap-Manier sich entwickelt und der meiner Meinung nach dass dieser Vorwand genutzt wurde, um ihn dann zu entlassen. Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was hier über die Bühne gegangen ist. Es ist so surreal, dass nach wie vor für mich nicht erklärlich ist, was da wirklich passiert ist. Und ich kann nur mutmaßen, ich glaube, dass es nur ein Feigenblatt ist natürlich, das Laporta genutzt hat und sich darauf ausgeredet hat, dass er eben dass das fehlende Vertrauen von Xavi ihn nicht dazu befähigt, die Mannschaft weiter anzuführen. Ich meine, grundsätzlich finde ich das nicht falsch, ja. Ich finde es durchaus bedenklich, wenn man, ja, wir wissen es alle, wie kompliziert die Situation ist, aber ich finde es nicht gut, wenn du vor der nächsten Saison schon dich darauf einstellst, dass du nun nichts gewinnen wirst. Ja. Also wir sind trotzdem noch der FC Barcelona. Ich finde die Entfernung zu Real Madrid war heuer nicht so groß, wie es die zwischenzeitlich 11 Punkte Unterschied, die ja dann deutlich weniger geworden sind.
10 waren es am Schluss, aber ja.
10 waren es nur?
Okay. Ja, aber Madrid hat halt auch die höchste Punktzahl seit 2013 geholt. Und mit 85 Punkten, wenn wir in den letzten 5 Jahren.
Warst du,
ne? Also 95 Punkte hat letztes Mal Barca 2013 übertroffen. Aber mit 85 Punkten, wie Barca sie geholt hat, wäre man zwar in den letzten 5 Jahren auch immer Zweiter geworden, aber immer mit maximal 3 Punkten Abstand. Also quasi immer in Schlagdistanz bis zum Saisonende gewesen. Wie es ja auch dann auch war. Also so, ja, 86 Punkte, 87 Punkte hatten halt oft die Meister dann.
Verpflichtung von Mbappé haben wir jetzt bis jetzt ausgelassen. Natürlich, Madrid verstärkt sich weiterhin wahnsinnig gut. Ist jetzt auch keine Überraschung, dass Mbappé kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist etwas, was ich schon öfters thematisiert habe, es fehlt die es hat immer die Eigenkritik von die Selbstreflexion von Xavi gefehlt. Ja. Und ich glaube eben, dass Madrid zu schlagen ist, ja, ich meine, man hat es in den 2 Klassikos gesehen, in der Meisterschaft, es ist nur sehr knapp so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, und der 2. Klassiko war ein Skandal. Ja. Also, ich finde, ist falsch von Xavi, dass er das sagt. Ich finde es nicht richtig, dass ein Cheftrainer von der ersten Mannschaft sich so äußert und schon gar nicht zu Beginn und von nachdem er gerade bestätigt wurde, ja. Also ich finde, dass er den Spielern und auch dem Publikum das Vertrauen vermitteln muss, dass er selber zu haben hat, dass er was bewegen kann. Und wenn du nicht glaubst, dass du was bewegen kannst, dann bist du der falsche Mann. Und insofern finde ich es richtig, dass er gefeuert wurde, und wir haben es ja auch vorher schon gesagt, dass ja nicht diese Ausstellung kommt, Xavi, uns nicht wahnsinnig zuversichtlich stimmt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nicht der Grund sein kann, weswegen er gefeuert wurde.
Ich weiß nicht, was soll da ein anderer Grund sein? Also ich stimme mal erstmal mit dir überein. Ich finde, dass das fehlende Selbstkritik, wie wir schon mehrfach betont haben, großes Ding war. Ich meine, man hat doch in dieser Inside-Doku gesehen, dass er immer gesagt hat, er stellt sich vor seine Spieler, er hat doch nie wirklich seine Spieler unter den Bus geworfen, wenn er schlecht gespielt haben. Das muss man schon zugute halten. Also er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt und alles intern gehalten. Das hat er jetzt da mit dieser Aussage nicht gemacht, und das war definitiv nicht klug. Trotzdem glaube ich schon auch, abgesehen von den Klassikos, dass man realistisch sein muss, dass wir jetzt nicht die Liga Jahr für Jahr locker gewinnen werden oder überhaupt gewinnen werden. Steht wahrscheinlich ins Haus, also soweit bin ich schon, und da bin ich nicht, sage ich, dass wir den Anspruch nicht haben als Barcelona, sondern einfach nur realitätsnah, weil wir uns transfertechnisch auch schauen müssen, dass wir uns mit irgendwelchen Deals drüber zittern, dass wir überhaupt einkaufen können. 3 Wochen bevor er gefeuert wurde, oder bevor diese Gerüchte rauskamen, dass er gefeuert wird und sich ja ziemlich verdichtet hat, also es war dieses erste Gerücht, das dann von allen Seiten bestätigt worden ist. Also ich stelle mir schon vor, dass Laporta das dann auch gezielt an die Presse gespielt hat. 3 Wochen davor ist rausgekommen, dass er bleibt, und Laporta hat Freudentränen vergossen bei der Pressekonferenz, wo Xavi verkündet hat, dass er bleibt und ihn umarmt und gebusselt. Wo ich dann schon denke, also du bettelst ihn an, die ganze Zeit zu bleiben, dann kommt eine so eine Aussage und dann kann er scheißen gehen. Finde ich irgendwie total schwierig. Also finde ich überhaupt nicht seriös. Dieser Umgang ist meiner Meinung nach, abgesehen davon, ob Xavi der richtige Trainer war oder nicht, was ich meiner Meinung nach nicht war, aber diese Art, mit jemandem umzugehen, hat kein gutes Außenbild. Genauso wie die Pressekonferenz von Xavi, aber ich glaube in anderer Höhe. Es haben andere Trainer, ich glaube der Sevilla-Trainer war bei der Pressekonferenz vom Spiel gesagt, puh, also er ist froh, dass er keine Barca-Legende ist, weil man muss sich nur anschauen, wie Barca mit ihren Legenden umgeht. Zeigt, ne? Aber es hat also überhaupt kein gutes Bild gemacht. Es hat ein Bild gemacht, dass der Laporta ein sehr volatiler Präsident ist derzeit. Ich glaube, er ist absolut am Limit. Also ich verstehe auch, dass er ausgelaugt ist. Aber diese Sprunghaftigkeit suggeriert nicht unbedingt, dass du als Trainer gut arbeiten kannst. Ich meine, sie haben jetzt einen Trainer geholt, den sie wollten. Also hat Barca anscheinend noch immer so viel Strahlkraft. Aber es kann natürlich auch sein, dass andere Kandidaten, die möglich gewesen wären, die vielleicht meiner Meinung nach besser gepasst hätten oder die vielleicht prinzipiell besser passen würden, sich gedacht haben, ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Also ich finde es schon sehr, sehr schwierig zu betrachten, abgesehen von der Tatsache, dass es inhaltlich mit Xavi nicht die beste Entwicklung war und nicht der Weg, den wir weitergehen wollten, wie ich auch an dem Podcast gesagt habe.
Ja, also ich finde auch, also ich meine, zum Nachfolger kommen wir später dann noch, aber ich finde einfach das ganze Spektakel, das da abgelaufen ist, war einfach sehr, sehr unwürdig. Und ja, so gehst du nicht mit irgendeinem Mitarbeiter um, so gehst du schon gar nicht mit einer Vereinslegende von diesem Kaliber um. Und eben, Flo, du hast es ja angesprochen, Laporta hat öffentlich darum geworben, dass er bleibt. Und da gab es ja schon, also ja, im Nachhinein kamen dann ja auch die ganzen Artikel dazu raus und eigentlich Ende April, noch am selben Nachmittag scheinbar, an dem dann abends Xavi Laporta davon überzeugen könnte, dass er bleibt, wurde aus dem Vorstand von Barca Flix-Agenten gesagt, dass er eigentlich kommt, dass sie ihn eigentlich verpflichten werden. Dann abends hat Xavi Laporta umgestimmt, also von allem, was man liest, hat aber der Großteil des restlichen Vorstandes war ja nie d'accord mit dieser Entscheidung, war eigentlich weiterhin gegen Xavi. Und dann, keinen Monat später, wendet sich das Blatt komplett. Und selbst wenn man ich persönlich fand die Aussagen in der Pressekonferenz von Xavi nicht schlimm. Ich habe noch irgendwie die Zusammenfassung irgendwie davon gelesen und habe mir halt einfach gar nichts dabei gedacht. Und dann noch am selben Abend oder so kamen dann irgendwie die ersten Gerüchte, dass er entlassen wird deswegen. Und da dachte ich mir schon, okay, also habe ich nicht ganz verstehen können. Aber selbst wenn man sieht, und selbst wenn man ihn entlässt, und wie er auch gesagt hat, die sportliche Perspektive kann man ja zu Recht kritisieren und haben wir auch kritisiert, aber ihn dann so hängen zu lassen und dann eben, dass alles über die Medien läuft, und das ist ja sowas, was mir generell schon so auf den Sack geht. Also am besten finde ich immer es gab es dieses Jahr zwei, dreimal die Meldungen, Spieler XY wird in 2 Tagen vom Verein darüber informiert, dass sein Vertrag nicht verlängert wird oder so. Was halt alles schon in den Medien drin steht. Und dann, wenn alle Journalisten berichten, dass Xavi entlassen wird und Laporta weigert sich, mit ihm das Gespräch zu suchen, das finde ich ist dann halt wirklich, dann wird es einfach ein sehr, sehr unwürdiges Spektakel. Und das finde ich einfach, ja, eigentlich beschämend als Fan, dass man da so mit ihm umgeht, weil es macht man einfach nicht. Und es ist auch einfach aus meiner Sicht katastrophales Management, weil ja, das Außenbild, das du abgibst, ist erstens, dass sie sich nicht entscheiden. Ja, sie können sich nicht entscheiden. Sie haben offensichtlich keine Strategie. Der Eindruck, dass Xavi bleibt, war aus meiner Sicht schon nur, weil sie sich nichts anderes leisten können. Und dann entlasten sie ihn doch, was dann im Nachhinein sogar teurer kommt, weil sie jetzt dann
er verzichtet auf sein Gehalt. Sie müssen nur das Gehalt von seinem Coaching-Staff zahlen, das muss man sagen, das ist sehr groß von ihm. Wenn ich so behandelt worden wäre, hätte ich gesagt, wir könnten nicht alles auszahlen. Und er hat sich in seiner Verabschiedung bei allen Leuten bedankt, sogar bei Laporta, bei den Fans, sogar bei den Medien. Und ich mir dachte, also ich hätte ihnen allen gesagt, dass sie mich am A lecken können.
Ja, also zumindest es wäre sehr verständlich gewesen, wenn er Laporta ausgelassen hätte. Aber er ist bis zum Schluss zu seinem Wort gestanden, dass der Verein über ihm steht und über jede einzelne Person. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Ja, jetzt muss man schauen, wie es weitergeht.
Ja, also was dort vorgefallen ist, ich kann es nicht nachvollziehen, sagte ich schon. Aber es ist sinnbildlich für den Zustand, in dem sich der Verein befindet. Ne? Es ist alles wird, finde ich, durch ein zu kleines Gremium entschieden. Und alles etwas zu impulsiv. Ich meine, wie hast du vorhin Laporta bezeichnet als volatil? Dafür war er ja schon immer bekannt, ja. Und ehrlich gesagt, dafür liebe ich ihn ja auch. Nur er ist halt allein auf weiter Flur. Er hat keine Berater.
Früher Leute hatte, die ihn ein bisschen gebremst haben oder halt auch Kreuz jemand war im Verein, auf den oder nicht im Verein, aber eine Vereinslegende, auf die er gehört hat. Das scheint mir jetzt nicht so Und er rennt halt, glaube ich, ziemlich am Sand verstehen.
Es fehlt einfach die Struktur drumherum in einer sehr schwierigen Situation. Und man sieht halt einfach, dass das ist einfach das beste Beispiel dafür, warum das ein Riesenproblem ist. Auch weil von Deco aus meiner Sicht jetzt nicht immer die besten Impulse zu spüren waren. Keine Ahnung, was hinter den Kulissen abläuft, aber es wirkt jetzt da nicht so, als wäre er das Korrektiv, das man halt bräuchte. Und wie es beispielsweise ein Jordi Cruyff gefühlt war, ob es dann wirklich in der Praxis war, können wir schlecht beurteilen. Aber ja, es geht alles in eine sehr, sehr schlechte Richtung. Und so hat es halt einfach jetzt Xavi abbekommen, der diesen Umgang einfach auf gar keinen Fall verdient hat. Und jetzt hoffentlich sich eine Auszeit gönnt und dann irgendwie vielleicht ja doch nochmal zurückkommt. In welcher Form auch immer.
Das ist nicht ausgeschlossen. In Zukunft. Aber dann können wir gleich zum nächsten großen Thema überschwenken. What the flick is going on?
Mit Hansi, ja?
Ja, der Hansel ist
der
da.
Hiers.
Der Hiers ist da.
Ah, nein, stimmt, hier ist er.
Hier ist noch hier. Der Hansel ist da. Sie haben jetzt ihren Mann geholt, dem sie auch zuerst gesagt haben, er kommt fix und schon den Vertrag ausgehandelt hatten, ihn dann abgesagt haben und ihn dann wiedergeholt haben.
Also indem es im Februar schon hieß, dass er eigentlich ein Kandidat ist, aber da war die Meldung noch, sie hätten gerne jemanden, der fließend Spanisch spricht. Flick spricht nicht mal fließend Englisch. Scheinbar hat er seitdem ja Sprachkurse genommen, aber
Duolingo Pro genommen, das Abo.
Das kann er sich gerade noch leisten. Wie das jetzt dann wirklich in der Praxis mit der Kommunikation mit den Spielern läuft, wird auch einer von vielen spannenden Punkten.
Aber er ist jetzt auf jeden Fall mal da. Sein Vertrag dürfte billiger sein als der von Xavi. Ich glaube, auch das war ein Grund, warum sie ihn geholt haben. Sie hatten eine gute Verhandlungsbasis. Barca ist nach wie vor ein sehr großer Verein. Ich glaube, um den Flick hat sich niemand sonderlich gerissen, auch wenn es da von seinem Agenten immer geheißen hat. Er hat super viele Angebote und so. Nach dem Jahr vom SV Duisburg oder irgendwas vielleicht, oder SV Gunter Martin Kried. Aber nichts von Rang und Namen, glaube ich. Das heißt, da hattest du eine recht gute Verhandlungsbasis. Ja, taktisch weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne vom Blick, er hat die Bayern trainiert, wie wir gegen sie untergegangen sind, oder?
Ja, 8-2. Vierte Saison. Mhm. Aber ich habe meine taktische Analyse angeschaut. Der hat ähnlich wie der Xavi, steht dafür hohes Pressing.
Mhm.
Für komplettes Chaos defensiv. Also in dieser dritten Saison haben sie überdurchschnittlich viele Tiere kassiert, haben halt einfach vorne mehr geschossen.
Gegen Barca damals. Relativ, also war es aber desolat und hat trotzdem zwei Tore geschossen und hätte ein paar mehr schießen müssen. Also ist auch nicht so eine nicht so eine defensive Meisterleistung.
Ja. Also was ich so gesehen habe, ist dafür, dass er relativ viel dafür steht. Ganz hohes Pressing, teilweise lange, hohe Bälle nach vorne schlagen, um auf die zweiten Bälle zu gehen.
Mhm.
Dann, dass sie relativ sich frei bewegen können, die Spieler. Das ist schon ein System, aber das ist bis zu einem gewissen Maße durchzusetzen, was manchen Spielern schon sehr zugute kommen könnte, glaube ich. Aber defensiv wenig Plan oder wenig Struktur und dadurch sehr, sehr anfällig, vor allem durch das hohe Pressing für schnelle, hohe Bälle über die Ketten, was schon seit Jahren Barcas größtes Problem ist. Irgendwie defensiv, dass sie immer sehr weit offen sind, weil sie so hoch stehen und dieses Verschieben im Pressing gut funktioniert. Also wenn er das Pressing gut zusammenbekommt, könnte das vielleicht auch gehen. Sonst habe ich ein bisschen Sorgen, dass wir einfach hinten immer offen sind und wie jetzt letzte Saison gegen kleine Vereine auch regelmäßig mit hohen Bällen hinter die Kette total ausgespielt werden. Aber ja, man muss ihm jetzt mal Zeit geben, ein bisschen zu arbeiten. Schauen wir mal, ob er die kriegt.
Konditionstraining soll groß geschrieben sein bei ihm.
Konditionstraining soll groß geschrieben sein. Es kommt anscheinend auch, soweit ich gelesen habe, ein oder zwei neue Physios sogar.
Ja, es werden einige ausgetauscht. Also es ist, glaube ich, ein bisschen auch Initiative des Vereins an sich.
Also der eine ist Pepe Conde, der derzeit bei Sevilla
für die Physio, also für den als physischer Trainer, für die Kondi und so zuständig ist. Und genau, das ist noch ein zweiter, glaube ich, der den mitnimmt.
In der Nationalmannschaft, in der spanischen, glaube ich, oder vom Verband.
Genau, und mit Metzel da, glaube ich.
Heiko Westermann.
Heiko Westermann.
Metzel zum Glück nicht. Wenn, also,
ich bin nicht verurteilt worden.
Also, ich
weiß nicht. Nein, der ist verurteilt worden wegen Kinderpornografie?
Ja, also ich muss sagen, Heiko Westermann wirklich weit unten in der Rangliste.
Hat er noch bei der Austria gespielt?
Deutscher Innenverteidiger.
Servus Markus.
Zeit, aber.
Servus Maxi.
Das ist der Einzige, der es noch weit über der Runde geschafft hat.
Metzel ist Real Madrid.
Zufall.
ja, Heiko Westermann, das war ein brutaler Versprecher. Den möchte sich unbedingt holen und dann wird ja noch gemunkelt, dass er angeblich jemanden wie Thiago Alcantara oder Javi Martinez bekommt, um eben mit den Spielern überhaupt kommunizieren zu können. Dann braucht es jemanden, der Deutsch spricht und Spanisch.
Ja. Oh mein Gott.
Also ich muss sagen, ich bin auch sehr skeptisch, muss ich zugeben, von seiner bisherigen Vita. Ich meine, bekannt wurde er als der Typ im Hintergrund, während Jogo Löw sich im Schritt rumfummelt. Den Job hat er 8 Jahre lang gemacht.
Also wenn ich so gut bezahlt bekomme, sind die auch hinter Jogo Löw.
Zeigt eine gewisse Leidensbereitschaft, aber in der Zeit war er bekannt als das
Sachsen-Genie.
Dann hat er ein paar Jahre später die Bayern übernommen, da alles gewonnen, auch in 1,5 Jahren, glaube ich, sich dann mit Salihamidžić, glaube ich, damals überworfen und ist dann deswegen gegangen, aber halt
auch direkt dann zum Nationalteam.
Ja, und irgendjemand muss die Titel auch gewinnen und so, aber ich sage, es ist keine ganz normale Saison gewesen, weil halt wirklich Champions League war dann dieses andere Format wegen Corona. Also, und halt in der normalen Saison bei den Bayern, wenn du die Champions League gewinnst, hast du dann auch das Triple gewonnen, weil dann warst du gut genug, um Meisterschaft und Pokal zu gewinnen. Also muss man auch, also finde ich, ist jetzt dieses, klar, er hat die Champions League gewonnen, aber ist die Frage, wie das unter normalen Bedingungen abgelaufen wäre.
Hätten wir 16, oder?
Nein, aber also, keine Ahnung, gegen wen sie davor gespielt haben, in der Runde davor, aber, oder was danach? Viertelfinale war unsere Niederlage, glaube ich.
Ja, Achtelfinale waren gegen Neapel, da haben wir ja das Hinspiel noch ausgetragen. Dann wurde alles gesperrt.
Genau.
Und dann haben wir das Rückspiel eben auf neutralem Boden, glaube ich, sogar ausgetragen.
Ja, das wurde dann, glaube ich, die wurden alle noch im jeweiligen Heimstadion ausgetragen und dann gab es diese Bubble und ja, also ich weiß nicht mehr, gegen wen die Bayern im Halbfinale gespielt haben, aber also ich sage, das waren einfach nicht normale Wettkampfbedingungen und glaube ich, ging es dann auch viel darum.
Und im Finale gegen Paris, oder?
Genau. Ja. Und da war, also muss man auch berücksichtigen, keine Ahnung, wann haben die jeweiligen Länder wieder Training erlaubt und so weiter und so fort. Also da gab es ja einfach sehr unterschiedliche Bedingungen. Das heißt nicht, dass er schlechte Arbeit deswegen gemacht hat, aber es ist kein normales Jahr und ich bin halt auch gespannt, wenn es schlecht laufen sollte bei Barca, die einzige Interaktion mit dem Verein war halt bisher dieses 8:2. Also ich glaube, dass das dann vielleicht irgendwie ein
Problem sein, weil er versteht kein Spanisch, also wenn der Reporter ihn anschreit.
Ja, stimmt.
Ist von meinem Was also ich noch sagen wollte, er ist der einzige Trainer in der Geschichte des Nationalteams, der gefeuert
wurde. Wollte ich gerade sagen, ja. Das hat er auch geschafft.
Welcher? Von den Deutschen?
Ja. Hansi Flick, der einzige Trainer in der Geschichte des Verbands.
Und zwar weniger als ein Jahr vor der Heim-EM. Haben sie einfach gesagt, es läuft so scheiße, das können wir uns nicht mehr erlauben, da müssen wir wirklich zum ersten Mal, und zwar jemanden, der, keine Passen Ahnung,
nach dem WM aus?
Nein, nicht nach dem WM aus, erst letzten September. Okay. Sie haben es danach noch weiter probiert und dann ihn nach, also weil sie ja keine Quali-Spiele hatten, diversen Freundschaftsspielen, die so schlecht waren, haben sie ihn entlassen. Und auch vielleicht ein bisschen, weil halt der Nagelsmann zur Verfügung
stand. Oh mein Gott.
Matthias ist begeistert.
Aber das ist halt seine, und das ist halt seine
ganze Trainerkarriere.
Aber Moment, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Den FC Barmental, sorry, den hat er auch noch trainiert.
Können wir den Xavi vielleicht doch zurückhaben?
Also,
der kann Spanisch.
Vielleicht kann er als Übersetzer arbeiten. Also, ja, es geht schon. Nein, also, so, ich will es nicht schlecht reden, ich hoffe ja auch, dass alles gut geht, aber ich bin einfach sehr, sehr skeptisch. Und nach dieser Entlassung war Flick arbeitslos bis jetzt. Was er ihn unbedingt wollte, nachdem er die sprachlichen Voraussetzungen nicht mal zu erfüllen scheint. Aber ein wichtiges Kriterium, was man halt schon anmerken muss und was auch klar sportlich Gründe hat, ist, dass er einen von Laportas Lieblingsagenten im Februar angeheuert hat, den Pino Sahavi. Und seitdem ist er stark im Rennen bei Barca und hat es jetzt auch geschafft.
Jetzt haben wir viel geredet, Matthias. Sag uns deine Gedanken zu diesem Thema.
Jetzt kennst du seine Trainerkarriere ein bisschen besser?
Ja, ich meine, ich hatte das ja schon mal ein bisschen durchklingen lassen, aber ein gutes Gefühl habe ich nicht, ja. Oh, Wahnsinn.
Nein, also physisch ein bisschen besser aufgestellt zu sein, wäre sicher nicht schlecht. Man hat das jetzt in der Saison auch gemerkt, das war es so oft ab der 60., 65.
Ja, das Interessante ist aber, wenn du die Statistiken anschaust, die meisten Tore erzielt, die wenigsten Gegentore kassiert, was weiß ich, in diesen ganzen Statistiken. Ist Barcelona, ja, ab der 60. Minute ist Barcelona besonders stark gewesen, ja. Was mich.
Ja, haben sie auch gehört, Pässe zu spielen, dann nur Flanken reinschließen.
Ne? Naja, man muss auch sagen, also.
Die Bank.
Ja, und wir haben es dann auch geschafft, die meisten Spiele in der ersten Minute zu verlieren.
Ja.
Aber, und ich glaube, also, stimmt schon, da gab es viele, gute Leistungen auch, aber, ja, gerade gegen Madrid ging es halt zweimal hinten raus auch schief. Und das ist halt, glaube ich, so auf dem höchsten Niveau ist es dann, glaube ich, einfach stärker spürbar als jetzt gegen andere Mannschaften, wo sie einfach die letzten Jahre einfach die Nerven weggeschmissen haben.
Und man hat vor allem gemerkt, dass sie nicht die Leistung halten können über 90 Minuten oder über 60 Minuten oder was auch immer, sondern eben sehr punktuell stark gespielt haben und oder sehr schwach, ja, und aber eben nicht konstant auf einem Niveau, und das habe ich viel, muss man glaube ich wirklich viel der Kondition zusprechen, ja, also das wäre meine
und mentale Kondition, ja. Also auch das, wie lange kannst du konzentriert bleiben, also es waren schon viele Konzentrationsfehler auch, also. Ja, aber es schauen wir mal, was da passiert. Er hat jetzt ein bisschen Zeit zu arbeiten. Einige Spieler sind aber auf der EM.
André kommt zurück.
Also,
ich habe heute erst die Meldung gelesen, dass Flick ist jetzt bis Ende der Woche in Barcelona und danach nimmt er sich erstmal ein paar Tage frei.
Und braucht er im Stadion.
Ja. Aber ich mir denke, du hattest jetzt 9 Monate frei, Mann.
Kannst du auch in Barcelona im Fernsehen eben schauen und trotzdem was vorbereiten. Ja, aber Frenkie de Jong kommt zurück. Da gab es ja einen Seitenhieb von Koeman wieder, der gesagt hat, ja, also seine Knöchel schuld immer an nach dem Training. Seine Verletzung, die er schon mal hatte, und sein Verein hat ihn einfach überspielt und deswegen kann er jetzt nicht mitfahren. Glaube ich, bei einem anderen Verein hätte das vielleicht nicht zu dreist gesagt. Ja. Aber es
Koeman hingegen ist die Vereinslegende, die es verdient hat, nicht verabschiedet worden zu sein, als Trainer zumindest.
Wir springen da schon ein bisschen meinungstechnisch hin und her.
Ja, aber so wie er nachtritt, ist einfach, vielleicht tut das auch so, weil
freut mich zum Beispiel für Fermín López, der mit Spanien zur EM fährt. Der da bis vor ein paar Wochen noch kein einziges
Länderspiel
absolviert hat, gleich im ersten Freundschaftsspiel ein Assist auf Ferran Torres, wunderschön abgegeben. Und ich habe heute noch ein sehr lustiges Zitat von Lamine Yamal gelesen, der ja auch im spanischen Kader ist. Er hat seine Hausaufgaben mit. Er ist ja noch in der Schule und er hat da auch Online-Kurse und er hofft, dass seine Lehrer nicht so grantig sind, dass er nicht da ist. Und macht dann, oh shit, meine Tipp ist noch so ein kleiner Bursch.
Das ist schon krass. Ja, dass der,
ich meine, ich glaube, einen Tag vom Finale wird er 17.
Ja, so. Also ist eh schön für die ganzen Spieler, dass sie mitfahren können. Ich hoffe nur, dass da nichts schief geht, dass sie sich nicht für den Scheiß irgendwie blöd verletzen.
Und dann noch die Olympischen Spiele.
Wenigstens Poco Bassin.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil er Olympia spielen soll.
Ja.
Der Vorteil ist, der Verein kann es halt immer, also bei Olympia kann das verbieten.
Ach so?
Ja, was ja auch.
Tun sie aber nicht.
Na, was sie ja schon bei. Die Geschichte bei Messi damals haben sie es 2008 verboten und dann hat er drum gebeten, dass er gehen kann und mit Pep geredet und dann durfte er gehen. Also das haben sie schon öfter gemacht. Warum sie es bei Petri vor 3 Jahren nicht gemacht haben, ist ein Rätsel wirklich, weil das hätte man wirklich machen müssen, aber ich hoffe, sie haben mal ihre Lektion daraus gelernt.
Kannst du Spielern verbieten? Oder, also, können kannst du, aber würdest du es tun?
Also, Mbappé darf nicht Heim-Olympia in Paris spielen, weil Madrid es ihm verbietet.
Also. Jo, aber Madrid ist nicht, sondern ein paar Hurenkinder, ja?
Ich meine, der kann jetzt nicht sein Krieg, denn das ist einfach.
Ja, das Totschlagargument.
Ja, nein. Komplett sicher, also. Da kriegst du es nicht mehr. Ja.
Also, ich muss sagen, Olympia ist halt schon was ganz Großes auch, ja.
Und sie können halt nicht Olympia und EM.
Ja.
Das kann man mit ihnen schon sagen, dass sie zum Beispiel, wenn du 16 bist oder 17 und du wirst zu EM berufen, dann hast du noch viele Möglichkeiten, später zu spielen und dass sie sagen, du kannst jetzt nicht 2 Turniere hintereinander spielen und dann gleich wieder bei uns vor der Saison
anfangen. Du hast nämlich auch mehrere Möglichkeiten, Olympia noch zu spielen,
wenn
du jung genug bist, um
mit 16, 17 schon.
Also, und ich glaube,
Lamine. 25 können sie eigentlich nicht
spielen. 25 ist die Art, das Ganze. Und Lamine hat, glaube ich, schon gesagt, dass er eigentlich DM noch und dann hat er genug für Fußball für die Saison. Aber wenn er halt einberufen wird, ja, schauen wir mal, was der spanische Verband macht. Aber das Gute ist, da weiß man auch, das ist einfach ein kompetenten Haufen angeführt. Die haben sich wirklich nie was zur Schule kommen lassen. Alle. Alle top.
Ja.
Also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man den
Ja, die schonen die Spieler, die schauen schon drauf.
Die schonen die Spieler so, wie sie die Finanzen der Liga schonen, wenn sie keine Goal-Line-Technology kaufen.
Ja, oder die Finanzen des Verbands transparent gestalten. Also alles gut. Und wir gehen voller Zuversicht in eine neue Saison mit Weltmeister.
Ich glaube, die Leute, die unsere durchschnittlichen Zuhörer, die eh nur die ersten 5 Minuten vom Einschlafen hören, haben wenigstens noch positive Nachrichten am Anfang bekommen, bevor wir dann eigentlich alles ziemlich
Ja, also ich glaube, so griesgrämig wie heute waren wir schon lange nicht mehr. Ja, also,
es ist viel Scheiße passiert und es hilft auch, glaube ich, für die Stimmung nicht, 2,5 Stunden lang technische Probleme zu haben. Und Hunger in meinem Fall. Wie gesagt, letztes Mal schon, weil ich so dumm und habe mir gedacht, ich hole mir danach eine Pizza. Das klappt nie. Ich muss es, also, ich bin vielleicht auch ein bisschen selber gewesen. Ausbaden mussten trotzdem.
Ja, das letzte Mal wolltest du nicht die guten Snips im Essen, die ich mitgebracht habe.
Ja,
mit saure Gurkengeschmack.
Wir können jetzt das Thema wieder nicht. Heute, glaube ich, erstmal beenden, wenn wir jetzt eine Diskussion ausbrechen. Das will dann wirklich niemand mehr hören, außer uns. Ich glaube, in dem Sinne, habt ihr noch was hinzuzufügen?
Nein?
Hoffentlich wird's besser, als wir denken.
Ja.
Aber ich glaube nicht.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, bei mir stirbt sie als erstes.
Ja, gut. Du bist auch so eine fröhliche und optimistische Natur, Pauli.
Was soll man sagen? Das Leben ist ein Geschenk. Man muss es bloß nicht annehmen.
In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute.
Bis Galvazza.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.